NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. September 1791. Die Uraufführung der Mozart-Oper Die Zauberflöte in Wien.
Die Zauberflöte war das erste Theatererlebnis für mich, nicht überhaupt.
Der österreichische Autor Thomas Bernhard ließ an den künstlerischen Errungenschaften seiner Landsleute kaum ein gutes Haar. Bei der Zauberflöte machte er eine Ausnahme.
Schon damals habe ich das Gefühl gehabt, dass in der Zauberflöte alles, was das Theater ist, immer gleichzeitig vorhanden ist. Nicht? Unten, oben, hinten, vorne, immer auf höchstem Niveau. Märchen, Drama, Religion, Physik, Metaphysik, also alles.
Doch die Zauberflöte ist nicht nur eine Oper mit allem, was Theater bedeutet, sie ist auch eine Oper für alle. Niemand hat das schöner gezeigt als der schwedische Regisseur Ingmar Bergman in seiner Verfilmung der Zauberflöte. Während die Ouvertüre durchs Orchester rauscht, ziehen die Gesichter der Zuschauer an uns vorüber. Glatte und runzlige, erwartungsfrohe und deprimierte, verschlossene Masken und offene Kinderaugen. Genau dies ist das Besondere der Zauberflöte, der meistgespielten deutschen Oper überhaupt. Sie zeigt Theater in all seinen Möglichkeiten, von der derben Unterhaltung bis zum philosophischen Tiefgang und erreicht deshalb bis heute alle Alters- und Gesellschaftsschichten. Viele junge Leute haben durch die Zauberflöte erstmals die Wunder der Oper erfahren. Ihre Inszenierungen spiegeln immer aufs Neue die Fragen einer Gesellschaft an ihre Werte und Errungenschaften und an ihre Lebenswelt. Warum also nicht eine Zauberflöte in der U-Bahn?
In der U-Bahn schnurrt es sich ganz wunderbar von früh bis spät das ganze Jahr.
Im Jahr 2008 hat der Musiker Christoph Hagel die deutsche Oper, wie Mozart sie selbst genannt hat, auf den Bahnsteig der Berliner U-Bahn-Linie 55 verlegt, mit Jan Plefka als schnorrendem Unterschichten-Papageno und vielen Anspielungen an den gesellschaftlichen Bodensatz in der Hauptstadt. Wesentlich aufwendiger und fantastischer waren die Computeranimationen, in denen der australische Regisseur Barry Kosky die Sänger wie in einem riesigen, turbulent belebten Bilderbuch zappeln lässt.
Mozart hat so eine Genialgespür vor dem ganzen Spektrum von Lächeln und Tiefe, von Weinen und Tränen, von Spaß und Freude und von Angst und Weh. Und das ist so subtil gemacht in der Musik. Man findet das in der Geschichte.
Mozart hätte ausschließlich aufs Populäre setzen können, wie er es beim bodenständigen Naturmenschen Papageno und seiner naiv lebensfrohen Papagena so großartig verstand. Sicher hätte Emanuel Schikaneder, der Direktor des Theaters auf der Wieden, nichts dagegen gehabt, denn erstens war er ein Freund der groben Scherze und zweitens wollte er selbst auf der Bühne glänzen.
Ich weiß, du gehörst hierher, nicht in die intrigante Hofklique. Hier kannst du alles machen. Je mehr Fantasie, desto besser. Das will das Publikum. Fantasie. Du schreibst eine passende Rolle für mich mit ein paar hinreißenden Liedern und ich garantiere dir einen Triumph Deluxe.
So hat sich Miloš Forman den Auftrag zur Zauberflöte in seinem Film Amadeus ausgemalt. Bis heute ist wenig über die Entstehung der Oper im Sommer 1791 bekannt. Man weiß, dass Schikaneder seit kurzem das neue Theater im sogenannten Freihaus leitete, einem Wohn- und Geschäftskomplex in der Wiener Vorstadt. Das Publikum, denen er seine Volksstücke und prallen Revuen auftischte, war bunt gemischt. Im Parkett saßen auf groben Holzbänken die Handwerker des Freihauses oder die Kleinbürger des Viertels, während die vornehme Gesellschaft aus der Innenstadt in den bequemen Logen Platz nahm. Allen sollte in der neuen Oper etwas geboten werden. Dabei kam es weniger auf Logik als auf den stupenden Effekt an.
Unerhört, was der Revue-Direktor Schikoneder so alles zusammen kannte und von weit her zusammen goss.
Der Philosoph Ernst Bloch bewunderte den Stil- und Genre-Mischmasch der Zauberflöte. Auch er wusste, dass Schikaneder in seinem Libretto nicht wählerisch war und sich alles zusammenklaubte, was damals en vogue war.
Kasperle und Prinzenzier, Ausstattungsstücke, die man überbieten wollte, ägyptisierende Überlieferungen von Plutarch bis zur Renaissance und in der Aufklärung, Wielands Märchen, Lulu und die Zauberflöte, Volksposse und Maurertum, kurz alles, was gut und teuer, auch was gut und nicht teuer war.
Zu den kostspieligeren Posten der Zauberflöte gehörte neben der Ausstattung, von der man wenig weiß, die Sopranistin Josefa Hofer, Mozarts Schwägerin, für die er die kniffligen Koloraturpartien der Königin der Nacht schrieb. Eine Erinnerung an den verzierten Gesang der barocken Opera Seria. Im Jahr 1791, 2 Jahre nach Ausbruch der Französischen Revolution, klang das schon wie aus einer anderen, untergegangenen Welt. Für die zeitgenössische Welt stand dagegen das Wiener Lied des Papageno und die moderne Tonsprache von Mozarts früheren Opern. Aus der Hochzeit des Figaro oder dem Don Giovanni übernahm er die lebhaften Ensembles, aus Così fan tutte die überirdisch tönende Sprache der Liebe.
Die Zauberflöte wie auch Mozart hat etwas Anarchisches,
behauptete der 2015 verstorbene Musikwissenschaftler Rainer Rien, ein großer Verehrer der Oper. Sein Sammelband von 1978 mit dem provokanten Titel »Ist die Zauberflöte ein Machwerk?« hat die Musikwelt in einer Zeit aufgerüttelt, als auch Mozarts populärster Oper, die Betulichkeit, abgekratzt wurde.
Ich meine, die ganze Dramaturgie des Stückes, das ist ja im Grunde genommen keine Oper, wenn man einmal alles aufführt, was Schikaneder an Text geschrieben hat, dann hat man ja fast den Eindruck, das ist ein Schauspiel mit Musik und keine Oper.
Oft wurde Schikaneders Text für seine unlogischen Wendungen und Brüche kritisiert. Dennoch lässt sich aus der Vielfalt der Personen und Sphären eine Handlung herauslesen, die zeitlos ist. Es geht um die Entfaltung zweier jugendlicher Persönlichkeiten und die Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft, heute gern als Coming of Age bezeichnet. Beide sind sie von fürstlichem Geblüt, die Prinzessin Pamina, Tochter der sternflammenden Königin, und der Prinz Tamino. Und beide scheinen füreinander bestimmt. Doch bald schon steht nicht mehr die Liebe im Zentrum, sondern die Anpassung. Der zweite Akt der Zauberflöte besteht im Wesentlichen aus der Einweihung Taminos in die strengen Rituale und Grundsätze des Priesterordens von Sarastro, der zwar als humaner Herrscher des Lichts auftritt, aber in Wahrheit durchaus despotische Züge hat. Ein feierlicher, posaunengesättigter Ton kündigt Sarastro und seinen Männerbund an, womit Mozart eine seltsam blutleere Atmosphäre zwischen Erhabenheit und Erstarrung schafft. Die Welt des Sarastro, der am Ende gegenüber seiner Gegenspielerin, der Königin der Nacht, die Oberhand behält, hat Mozart nach den Gesetzen einer Bruderschaft modelliert, die auf der Bühne eigentlich nichts zu suchen hatte. Wie Schikaneder war auch Mozart Mitglied einer Wiener Freimaurerloge, deren Rituale geheim waren. In der Zauberflöte werden sie kaum verschlüsselt ausgebreitet. Die Symbolik der Zahl 3 gehört dazu, der Ausschluss von Frauen, vor allem der Weg Taminos durch Nacht zum Licht unter Anleitung mehrerer Priester. Im Kaiserreich Österreich, wo die Freimaurer mehr und mehr in die Illegalität gedrängt wurden, war der Fall zweifellos ein Politikum. Der Dramatiker Peter Schäffer lässt in seinem Erfolgsstück Amadeus den Freimaurer Baron van Swieten auftreten, der Mozart nach der Uraufführung der Zauberflöte herbe Vorwürfe macht.
Mozart, Baron! Sieh hier, wie wunderbar von Ihnen herzukommen.
Was fällt Ihnen ein, unsere Rituale in einem ordinären Singspiel zur Schau zu stellen?
Aber nein.
Ein grober Plebejer waren Sie immer. Doch jetzt sind Sie auch noch zum Verräter geworden. Und das vergebe ich Ihnen nie. Sprechen Sie mich nie mehr an.
Das ist mein letzter Augenblick.
Es gibt keine Belege dafür, dass Mozart von seinen Logenbrüdern wirklich ausgegrenzt wurde. Besonders positiv hat er den Bund Sarastros jedenfalls nicht gezeichnet, weder in seiner Frauenfeindlichkeit noch in seinem Umgang mit Minderheiten wie dem schwarzen Monostatos, der von Sarastro als Sklave gehalten wird. Ein seltsamer Kontrast zu den Freimaureridealen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Am 30. September 1791, heute vor 225 Jahren, ging die Zauberflöte im Freihaustheater erstmals über die Bühne, dirigiert von Mozart mit Schikaneder als Papageno.
Liebstes, bestes Weibchen,
schrieb Mozart eine Woche nach der Premiere an seine Frau Konstanze, die zur Kur gefahren war.
Eben komme ich von der Oper. Sie war ebenso voll wie allzeit. Das Glöckchenspiel im ersten Akt wurde wie gewöhnlich wiederholt. Was mich aber am meisten freut, ist der stille Beifall. Man sieht recht, wie sehr und immer mehr diese Oper steigt.
Das klingt so herrlich, das klingt so schön.
Überraschend starb Mozart mit erst 35 Jahren nach einer Fieberattacke am 5. Dezember 1791, während, wie er vorausgesehen hatte, seine Oper in der Gunst des Publikums ständig stieg. Schon im folgenden Jahr zählte man die 100. Aufführung. Schikaneder, ja sogar der Zauberflötenbewunderer Johann Wolfgang Goethe schufen Fortsetzungen, in denen das Schicksal von Pamina und Tamino weiterverfolgt wurde. Die schönste Hommage an die Zauberflöte ist zugleich die unvollkommenste. Sie stammt von der amerikanischen Hobbysopranistin Florence Foster Jenkins, deren unzureichende Gesangskunst der Königin der Nacht mehr Popularität bescherte als alle ausgefeilten Koloraturdarbietungen mit makellosem hohen F. So ist das lustvolle Scheitern der Florence Foster Jenkins ein jubelnder Beweis für die Lebensfähigkeit der Zauberflöte.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an die Uraufführung der Mozart-Oper Die Zauberflöte, heute vor 225 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.